Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Schönen Tag, guten Tag, sage ich. Wenn's denn geht, sagen die Leute. Doch, 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 es geht, sage ich. Ich kann noch lachen, ich darf nicht mit meiner Umgebung verwechselt werden. Ich und meine Umgebung, also ich und meine Umgebung, wir sind anders.
Das ist der neue Träger des renommierten Iflandrings, Jens Harzer, las hier aus der Hamburger Winterreise die Geschichte eines Straßenverkäufers. Ja, im Februar hat Bruno Ganz, der im Februar gestorben ist, diese hohe Weihe weitergegeben sozusagen. Testamentarisch hat er Jens Harzer zu seinem Nachfolger bestimmt. Das wurde vor einer Dreiviertelstunde bekannt. Zu der Zeit war mein Gast heute wahrscheinlich gerade auf dem Weg hier zu uns ins Studio.
So,
herzlich willkommen, Matthias Greffrath, Schriftsteller und Journalist.
Da voraus, Jesus.
Hätten Sie die Stimme zuordnen können?
Nein, ich habe Jens Harzers Stimme im Ohr und zwar sehr genau, aber da klang sie etwas anders, wahrscheinlich weil sie es eine Hörspielstimme war und da werden die Stimmen ja etwas verfremdet. Ich habe ihn einen ganzen Sommer lang als Steven Daedalus in der unendlich langen Vertonung, Hörspielvertonung von Ulysses von James Joyce gehört. Und von daher ist mir die Stimme mehr vertraut als der Spieler.
Ich glaube, das geht vielen so. Also ich denke, sein Name, sein Gesicht sind vielleicht einem breiten Publikum gar nicht so bekannt. Aber das wird sich jetzt ganz bestimmt ändern, wo er zum würdigsten unter den Schauspielern im deutschsprachigen Raum geadelt wurde. Der Iflandring ist ja wirklich ein Ritterschlag. Ja, ich bin Miriam Rossius. Ich freue mich auf unser Gespräch, Herr Greffrath. Mhm. Und Stichwort Theater. Brecht und Brexit sind auch zwei unserer Themen, weil Arte heute Abend Heinrich Brüllers Doku-Fiction über den Dramatiker zeigt. Und der Brexit, der läuft ja quasi als Dauersendung auf allen Kanälen, könnte man so sagen.
Alle Themen mit B?
Fast. Es gibt tatsächlich eine neue Entwicklung zum Brexit. Nach einem 90-minütigen Auftritt von Theresa May in Brüssel hat die EU die Regie übernommen. Matthias Greffrath ist bei mir im Studio, Publizist, Schriftsteller. Herr Greffrath, das Ergebnis klingt durchaus erstmal verwirrend, kann man glaube ich sagen. Aber Spiegel Online hat es in eine übersichtliche Kurzform gebracht, die ich mal zitieren möchte. Also, da heißt es, die Briten treten nicht aus am 29. März, treten vielleicht aus am 12. April. Treten vielleicht aus am 22. Mai, treten vielleicht irgendwann später aus, treten vielleicht gar nicht aus. Mhm. Sind wir irgendwie weitergekommen?
Na, das trifft die Sache ziemlich gut. Dazu passt eine Karikatur, die ich heute Morgen oder gestern gesehen habe, wo einige Briten, Parlamentarier in einem Ruderboot sitzen. Da hinten ist ein großer Hai, der nicht benannt wird. Und die Luftblase sagt, wer wie alle gegen alles ist wie immer, der möge jetzt abstimmen. Und wahrscheinlich mit dieser Art von Abstimmung werden sie sich über diese Fristen, die sie eben genannt haben, hinwegretten. Aber es ist England, es ist eine Sache für die Buchmacher. Kein Mensch weiß, wie es ausgeht. Mhm. Auch Norbert Röttgen nicht.
Es ist klar, wir wollen das Ganze natürlich nicht ins Lächerliche ziehen. Und eigentlich finde ich das ja auch durchaus clever von den EU-Ländern, auf May zuzugehen und sie gleichzeitig zu einer Entscheidung zu nötigen.
Niklas Luhmann hat gesagt, nur Befristetes wird entschieden. Und wenn man jetzt sagt, wie die Eltern, kommt mal, Junge, entscheide dich bis morgen früh. Und wenn nicht bis morgen früh, geben wir dir noch Zeit bis Freitag. Ob das was nützt, weiß man nicht.
Reinhard Bütikofer als EU-Abgeordneter der Grünen, der hat das übrigens auch so mit dieser Stoßrichtung formuliert.
Wir sagen ja nicht, ihr müsst am 12. raus. Man sagt nur, ihr müsst euch dann entscheiden. Wenn ihr euch für Mays Variante nicht entscheiden könnt, müsst ihr euch für eine andere entscheiden. Ich glaube, das ist eine kluge Entscheidung des Rates.
Naja, also ich meine, das Schlimme an dieser Sache, und das ist dann gar nicht belustigend eigentlich, dass man sieht, dass plebiszitäre Prozesse eben auch das Problem auf die dümmste Ebene runterbringen, die es geben kann, nämlich auf Ja und Nein. Und das, worum es eigentlich mal ging vor 4 oder 5 Jahren, das wird doch überhaupt nicht mehr diskutiert. Das heißt, nur springen Sie oder springen Sie nicht, wann springen Sie? Also, dass es mal letztlich um etwas ging, was in der gesamten EU.
Sie meinen noch unter David Cameron?
Noch, der Ursprung war ja etwas, was durchaus Symptom der Krise der EU insgesamt ist. Wie gehen wir damit um, dass wir freie Märkte für Kapital und Finanzen haben und dass wir keine freien Märkte haben oder dass freie Märkte für Arbeit im Grunde gegen die Arbeitenden in den Ländern ausschlagen können? Das ist das Problem. Das Problem war damals das.
Ja, ich würde Ihnen ja zustimmen, dass darüber kaum mehr einer spricht, aber was würde uns das jetzt nützen? Wir hätten trotzdem noch keinen Weg aus dem Dilemma, in dem Großbritannien und die EU jetzt stecken.
Nein, es ist ja auch kein befriedigender Weg in Sicht. Also was immer jetzt passiert, es wird unbefriedigend sein, denke ich.
Könnten Sie entscheiden, was wäre Ihr Weg? Vorschlag?
Wenn ich vorschlagen könnte, dann würde ich sagen, ein langer, langer, langer Aufschub, eine kluge Diskussion und eine Premierministerin, die das große Kunststück vollbringen würde, in dieser im Wesentlichen doch Jungenshorde da im englischen Unterhaus, eine parteiübergreifende Diskussion und dann auch vielleicht eine parteiübergreifende Allianz und eine Abstimmung mit einer großen Mehrheit zustande zu bringen, denn es geht ja um große Sachen. Und diese 51%, das war ja immerhin von Anfang an ein Problem, wenn man eine solche fundamentale Geschichte über die Zukunft des Landes mit 51% fällt. Und die 51%, wie die zustande gekommen sind, darüber könnte man jetzt auch lange reden. Das ist ein Problem. Also das würde ich mir wünschen, aber es ist natürlich völlig irreal, sich sowas zu wünschen.
Wir reden auch gleich noch weiter, nicht endlos lange, die Zeit haben wir nicht, weil wir noch andere Dinge tun möchten, aber wir wollen gleich mal hören und mit unserer Korrespondentin sprechen, wie das Ganze in Großbritannien aufgenommen wird. Christine, Frau May wollte 3 Monate bekommen, hat sie 2 Wochen. Wie kommt denn dieses EU-Angebot in Großbritannien an?
Man hat jetzt wenigstens was, worüber man reden und womit man arbeiten kann. Das hat Theresa May ja nicht so richtig geliefert. Aber es gibt eben viel Kritik an der Premierministerin. Die hat in Brüssel schlecht verhandelt, heißt es, in Großbritannien auch, innerhalb der Tories sowieso. Also Theresa May hat alles verspielt, was ging. Das ist so der Tenor. Und dieser Premierministerin wird nun ein rasches Ende vorausgesagt.
Das heißt, Sie sehen Ihre letzten Wochen im Amt angebrochen?
Das sieht so aus, dass jetzt die Entscheidungsschlacht tatsächlich beginnt. Das heißt aber nicht, dass sie nicht versucht, weiter ihren Deal durchzubekommen. Das tut sie. Sie führt Gespräche. Das Parlament diskutiert derweil Alternativen und es könnte die Entscheidung an sich ziehen. Die Brexiteers hoffen nun verstärkt auf einen No-Deal, wenn weder May sich durchsetzt noch das Parlament. Und die Briten selbst sind nur noch genervt.
Aber wer will denn diesen Scherbenhaufen übernehmen, Frau Heuer, in dieser Situation?
Herr Greffrath, ich würde das auch nicht wollen. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb das noch nicht passiert. Nee, aber ich glaube, das ist der Grund, warum Boris Johnson zum Beispiel, dem das ja unter anderem, das ist ja nicht der einzige Kandidat, aber dem das immer wieder nachgesagt wird, warum der noch nicht zugegriffen hat, weil das im Moment nicht besonders attraktiv ist. Aber wenn Mays Tage wirklich gezählt sind. Also Boris Johnson hat sich schon mal die Haare schneiden lassen. Oh. Der hat ein bisschen abgenommen. Der sieht jetzt ein bisschen präsentabler aus, ein bisschen staatsmännischer. Das wurde hier auch so gewertet, dass man gesagt hat, da bereitet sich jemand drauf auf einen raschen Wechsel vor.
Naja, vielleicht will er auch Nachrichten ansagen demnächst. Aber ich habe eine ganz eine ernste Frage, Frau Heuer.
Bitte.
Warum ist Labour und insbesondere Corbyn nicht in der Lage gewesen, insofern aus der Sache zu profitieren, als man hätte ja auch sagen können, wir sind für ein anderes England in einem anderen Europa und dafür gehen wir in die Bütt. Und stattdessen haben die sich auf dieses blöde Ja-Nein-Spiel eingelassen. Wie können Sie mir das erklären?
Ja, naja, das liegt daran, dass Jeremy Corbyn Parteipolitik betreibt. Das machen sie ja alle so. Mhm. Und die Briten nervt das auch verstärkt. Die wollen Ergebnis, die wollen eine sinnvolle Lösung, die wollen, dass es weitergeht und man mal wieder über irgendwas anderes sprechen kann als den Brexit. Aber die politische Klasse hier, die ist komplett verstrickt in ihren parteipolitischen und Machtspielen. Und da macht Jeremy Corbyn nun wahrlich überhaupt keine Ausnahme. Der kämpft für Neuwahlen, der kämpft dafür, der möchte zum Beispiel gerne Premierminister werden. Mhm. Und das sind so Spielchen, die hier gespielt werden. Das ist eben, man kann das nicht besonders rücksichtsvoll finden, aber so läuft das hier.
Ich würde gerne nochmal, weil Sie, Christine Heuer, sagten, Spielchen, die so gespielt werden. Vorgestern hat Theresa May dem britischen Parlament die Schuld an dem bisherigen Scheitern des Deals gegeben. Aber sie braucht genau diese Abgeordneten ja noch in den nächsten Tagen. Ist das ein Spielchen, eine Strategie oder hat sie vielleicht einfach die Nerven verloren, was ja sehr menschlich und ich finde auch durchaus nachvollziehbar wäre?
Ich bin nicht sicher, ob sie die Nerven verloren hat, aber auf jeden Fall war das ein extrem ungeschickter Schachzug. Und ihre Mitarbeiter, ihre engen Mitarbeiter sind auch in heller Aufregung. Die sind alle sauer. Die haben versucht, sie einzuhegen. Die haben versucht, ihren Weg zu bahnen. Die führen unablässig Gespräche mit Abgeordneten im Unterhaus unter vier Augen, um die dazu zu bewegen, vielleicht doch noch Ja zu sagen zu Mays Deal. Und dann stellt sich diese Premierministerin hin und lädt die Schuld bei den Abgeordneten ab. Das, also wenn sie überhaupt noch eine Chance gehabt hätte, ihren Deal durchzubringen nächste Woche, dann muss man echt sagen, damit hat sie sich diese Chance selber zerstört. Denn die Chance, also wer sagt schon Ja, wenn er vorher beleidigt wird?
Können Sie sich denn vorstellen, die Struktur oder den Umriss eines parteiübergreifenden oder die Parteigrenzen etwas schleifenden Konsenses in dieser Frage im englischen Parlament?
Naja, es wird, es werden verschiedene Optionen im Moment diskutiert. Der Artikel 50, ob man den zurückziehen soll, wird diskutiert zum Beispiel. Das hat keine Chance. Es wird über
also die Austrittserklärung
gesprochen.
Ja, zurückzunehmen, ja.
Die Austrittserklärung erstmal zurückzunehmen. Mhm. Dann, das wäre sozusagen der Reset, alles wieder auf Start. Das würde den Brexit extrem unwahrscheinlich machen. Mhm. Dann wird über ein zweites Referendum gesprochen. Da gibt es eine riesen Demo morgen hier in London, das wollen manche, hat aber im Moment auch keine Chance, ist auch mehrfach abgelehnt worden im Parlament.
Obwohl das ja beeindruckend ist, dass da 2,5 Millionen Menschen innerhalb von ein paar Tagen sich dafür eingesetzt haben im Internet.
Genau, die Seite war wegen des Ansturms auch zeitweise wohl nicht zu erreichen, ne? Ja. Aber es ist offenbar doch nicht mehr als ein Symbol.
Na, es ist schon wichtig, es ist schon interessant, aber es ist halt nicht kriegsentscheidend. Wobei man auch unterscheiden muss, wenn ich das sagen darf, diese Petition, da geht es um die Rücknahme von Artikel 50. Stimmt, über 2 Millionen Server bricht zusammen. Aber im Ernst, das können Sie der Bevölkerung hier mehrheitlich nicht verkaufen. Dass man sagt, okay, jetzt haben wir 3 Jahre darüber diskutiert, Pustekuchen, wir ziehen das einfach zurück. Also so einfach geht das nun auch wieder nicht.
Christine Heuer, vielen Dank für die Eindrücke aus London. Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, der Tag mit dem Schriftsteller und Journalisten Matthias Greffrath. Mit ihm spreche ich gleich über die Urheberrechtsreform der EU. Morgen sind europaweit Demonstrationen, Proteste angekündigt gegen neue Regeln und mögliche Upload-Filter. Nicht dabei sein wird der Musiker Frank Spielker von der Band Die Sterne. Der führt ein kleines Label und ist im Verband unabhängiger Musikverlage. Der findet die Reform gut und sagt Folgendes.
Die Labels und auch eigentlich die User haben jetzt durch diese Urheberrechtsreform nichts weiter zu befürchten, außer eine Rechtssicherheit. Ja, sie müssen keine Angst haben, dass Abmahnanwälte anfangen, ihnen Strafen anzudrohen, weil nach der Reform wird die Verantwortung dafür bei YouTube liegen und die müssen sich bemühen, die Stücke zu lizenzieren.
Mhm. Matthias Greffrath, liegen Sie mit Frank Spielker so auf einer Linie?
Ja, jein, nicht ganz, weil es ist ein bisschen komplizierter, als er das jetzt sagt. Es ist wieder im Grunde ein Thema wie Brexit. Hier gehen Interessen und Ideologien munter durcheinander. Und er ist ja ein Vertreter von einem kleinen Label, aber es sind auch die großen Verlage, was weiß ich, Springer, die FAZ, die Zeitungsverlage, die sind auch dafür. Das Ganze hat sich dummerweise so zugespitzt auf die Frage mit diesen Filtern. Und dagegen wird ja morgen demonstriert mit dem Tenor, also wir wollen keine Zensur im Internet und die sollen nicht filtern dürfen, was da hochgeladen wird. Aber von diesen Filtern steht in diesem Artikel 13 von dem Gesetz überhaupt nichts drunter. Da steht nur drunter, dass
die Befürchtung der Gegner dieser Reform ist ja, dass die Plattformen die neuen Regeln gar nicht einhalten können ohne diese Upload-Filter.
Aber die Plattformen. Also man könnte ja auch sagen, wer so gut filtern kann in Bezug auf mich zum Beispiel, dass ich also, guck mal, was sind Medikamente gegen Arthrose und die nächsten 14 Tage kriege ich die Arthrose-Medikamente bei YouTube und oder sonst wo bei Google gespielt. Es wird ja gefiltert, es wird ja extrem intelligent gefiltert, was ich nicht einsehe, aber ich bin ja auch ein digitaler Naiver und kein Nativer. Was ich nicht einsehen kann, ist, wenn es Filter geben kann, theoretisch, die verhindern, dass honorarfrei hochgeladen wird, dann gibt es auch die Möglichkeit, Filter zu installieren, die identifizieren, hier hat ein Urheber Rechte und dann können wir dem ein Honorar zahlen. Das müssten dann allerdings die Plattformen machen. Das heißt, die Interessen der Plattformen, die sind auf jeden Fall gegen die Urheberrechte gerichtet.
Gestern erschien ein sehr interessanter Artikel in der Zeit von Jaron Lanier, Internetpionier und Künstler. Der hat einen fiktiven Dankesbrief der Internetgiganten an die Gegner der Reform verfasst. Und seine Thesen sind unter anderem also, wer das Internet frei und offen halten will, der spielt den monopolistischen Plattformen in die Hände. Ja. Dann sagt der Silicon Valley manipuliert euch und ihr merkt es nicht mal. Und die Hightech-Konzerne sammeln eure Daten, um künstliche Intelligenz und die Entwicklung von Robotern voranzutreiben, die dann irgendwann eure Jobs übernehmen.
Das ist natürlich ein gigantischer und kulturkritischer Rundumschlag, den der Lanier, der mal ja zu den Pionieren des Internets gehörte, mal da gemacht hat. Aber ich glaube, das ist gar nicht so eine unrealistische Fantasie. Und ich meine, man muss sich das einfach mal genau angucken. Also wer ist gegen Filter? Das sind einerseits die Libertären, die morgen demonstrieren wollen. Dann sind es, ich sag mal platt, die Pornoproduzenten aller Art. Sweet-Porno, Süß-Porno, Kinderporno, Flach-Porno. Und es sind die Plattformen wie Google und Facebook. Die haben kein Interesse daran, dass die Urheber bezahlt werden. Denn die Urheber sind ja die eigentlich Leidtragenden im Augenblick bei dieser Geschichte. Das ist das eine. Und das andere will ich auch noch sagen. Es gibt ja auch noch einen langen Artikel in der Zeit, den fand ich auch sehr interessant und auch in der FAZ übrigens heute,
wo
gesagt wird, mit welchen Mitteln, mit welchen Finanzeinsätzen im Grunde diese Plattform im Augenblick jetzt gerade die Libertären, die Kinder, die auf die Straße gehen oder die Jugendlichen, die für die Freiheit des Internets sind, sponsern.
Das finde ich aber sehr interessant, dass Sie jetzt sagen, Kinder und Jugendliche, die auf die Straße gehen. Der Jaron Lanier spricht auch in seinem fiktiven Brief von Kids. Ist das nicht die Umkehr des Arguments, alte Männer entscheiden über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben? Und ist es nicht auch eigentlich die Entmündigung einer ganzen Generation, der Generation Internet? Also zu sagen, ja, so viele junge Leute, die sind blind für die bösen Ziele der IT-Konzerne, jetzt mal platt gesagt.
Also ich glaube, alt und jung sind da keine Kriterien, sondern da müsste man eher gucken.
Die wird aber ganz oft so dargestellt.
Ja, aber ja, weil das Internet ist schick und modern und Dings. Und aber die Profiteure, die Gründer dieser Firmen, die sind ja auch immer noch alle relativ jung. Also jetzt alt gegen jung auszuspielen, das weiß ich nicht. Also der Musiker, der am Anfang geredet hat, das ist ja mit Sicherheit auch kein 70-Jähriger, sondern es ist ein Urheber. Nein, was mir nicht einleuchtet, ist, dass man keine Technologie entwickeln kann, diese wunderbaren Technologieformen, die es da gibt, die es ermöglicht, Pornografie rauszufiltern. Das können wir inzwischen schon. Warum sollen wir nicht rausfiltern? Da hat einer was geschrieben und der muss dafür irgendeine Art von Honorar pro Klick kriegen. Darüber wird nicht diskutiert, sondern es ist wieder so eine dumme Ja-Nein. Artikel 13 oder nicht Artikel 13.
Sie haben den Artikel in der FAZ von heute angesprochen, von Thomas Thiel. Ich möchte mal kurz darauf zitieren, weil er auch sehr knallharte Thesen formuliert, unter anderem diese hier. Die Kampagne gegen die Novellierung des europäischen Urheberrechts sprengt derzeit alles, was an politischer Manipulation in der Bundesrepublik bekannt ist.
Ja, da sind Bots finanziert worden, da sind Briefe geschrieben worden, da ist Geld geflossen, das ist alles ganz richtig. Das wird in der Zeit ein bisschen ausführlicher dargestellt. Aber in dem Zusammenhang muss noch eins sagen, die großen Verlage, die großen Zeitungsverlage, die im Wesentlichen dieses neue Urhebergesetz befördert haben, gefordert haben, die hätten sich natürlich und der Freiheit im Internet einen großen Gefallen getan, wenn sie die Kleinen mit an Bord genommen hätten, wenn sie sich etwas überlegt hätten, dass auch die Kleinen sozusagen profitieren sollen von dieser Möglichkeit.
Vielleicht hätten sie auch die Verbraucher mehr ins Boot holen sollen. Also Thomas Thiel zum Beispiel appelliert an die Macht der Verbraucher und sagt, auch User sollen ihren Einfluss nutzen. Ich finde das nicht unbedingt so einfach.
Also gegen Monopolisten kommt man als einzelner User oder auch als Gruppenuser oder als Gruppenkonsument nicht an. Da braucht man schon politische Unterstützung und politischen Rückenwind, um da neue Regeln zu erfinden.
Arte zeigt heute Abend Heinrich Brilleurs Brecht, eine zweiteilige Doku-Fiction mit Tom Schilling und Burkhard Klausner in den Hauptrollen. Und Brilleur zeigt den Dramatiker, erfolgsgetrieben, unglaublich fordernd. Matthias Greffert, was verbinden Sie mit Bertolt Brecht? Sie sind auch Schriftsteller.
Jetzt könnten wir 3 Stunden reden.
Vielleicht versuchen Sie es in drei Sätzen.
In drei Sätzen würde ich sagen, als ich aufgehört habe, durch Beten eine Verbindung zu Gott herzustellen im Konfirmandenunterricht, dauerte es irgendwie 2 oder 3 Monate und dann hatte Brecht mich entdeckt. Ich hatte Brecht entdeckt und das war das Erweckungserlebnis, ein dreifaches. Die frühe Lyrik schafft einem über die Wirren der Pubertät hinweg und gibt der Liebe schöne Formen. Dann kommen die Theaterstücke, die sozusagen eine gesellschaftliche Moral in einem erzeugen können.
Die Augen leuchten.
Ja. Schön, dass Sie das sagen. Nein, für mich ist er der bedeutendste Schriftsteller auf meinem Denkweg gewesen. Das und außerdem kann man an ihm natürlich studieren, wie gefährlich und wie notwendig und wie gefährlich es ist, dass sich Schriftsteller, Dichter, vor allem Dramatiker mit der Politik einlassen.
Das waren natürlich mehr als drei Sätze, aber interessante, anregende Sätze. Eine ordentliche Portion Hybris hatte Brecht auch selbst. Wir hören mal einen Ausschnitt aus dem Film.
Ich will Timbuktu und ein Kind und ein Haus und ohne Tür und will allein sein im Bett und mit einer Frau im Bett.
Gleichzeitig?
Ja, das ist es ja gerade. Dazu die Äpfel vom Baum und das Holz vom Baum, keine Axt führen und den Baum mit Blüten, die Äpfel, Blattwerk in Großaufnahme vor meinem Fenster.
Sonst noch was?
Ja, einen Knecht zum Düngen.
Er will alles haben.
Alles.
Und warum?
Mit der Begründung, dass ich nur einmal vorhanden bin.
Tom Schilling war das hier in Heinrich Brilleurs Doku-Fiction Brecht. Ja, Matthias Greifrath.
Das ist eine schöne Ausformulierung eines der schönsten Liebesgedichte der deutschen Sprache. Erinnerung an die Maria. Da geht es nämlich auch um Apfelbäume und die Liebe unter Apfelbäumen. Und 70 Jahre später erinnert sich oder 60 Jahre später der Dichter an diese Liebe unter Bäumen. Und er hat nur noch das Bild der Wolke, die er über sich sah, als die beiden sich liebten. Ja, das ist der junge Brecht und ich denke, als junger Dramatiker, als junger Schriftsteller muss man alles wollen und es wird dann weniger und dann kommt man in das Getriebe der Theater und der Welt und des Lebens und dann entstehen aber dabei so unterschiedliche, und das finde ich eben an Brecht so stark, so völlig unterschiedliche Geschichten wie die Mutter Courage, ein großes Historiendrama oder das kommunistische Musical, die Drei-Groschen-Oper, bis hin zu diesen furchtbaren Stalin-verherrlichenden langen Gedichten, die aber immerhin noch einen schönen Zug haben. Die Emigrationsgeschichte lässt Prelor ja weg, sondern er setzt dann, glaube ich, wieder ein im zweiten Teil mit Brecht in der DDR.
Genau, als er nach Deutschland kommt für die Premiere 1949 von Mutter Courage.
Ja. Wo er ganz klar, also er will alles, er will vor allen Dingen aber ein Theater und für dieses Theater geht er sehr viele Kompromisse ein. Und was er dann politisch noch geschrieben hat, das hat er für die Schublade geschrieben. Da gibt es ja dieses schöne Gedicht nach dem 17. Juni. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn die Regierung das Volk auflöste und sich ein neues wählte, aber das wurde natürlich in der DDR nicht veröffentlicht. Also man kann auch die Tragödie oder die Tragödie des politischen Schriftstellers an ihm studieren. Ja. Ja.
Er war ein Mensch voller Widersprüche, das kann man ganz sicherlich so sagen.
Ein Monomane, auch mit Frauen. Ja. Also.
Definitiv. Ihre Augen, ich habe es vorhin gesagt, leuchteten auf einmal unglaublich, als Sie über ihn sprachen. Sie haben gesagt, er war unfassbar wichtig für Sie. Würden Sie ihn sich mehr auf den Spielplänen wünschen? Da ist er nicht mehr ganz so en vogue.
Er hat damals ja auch eine Theaterrevolution gemacht, an die er sich selbst nicht gehalten hat. Also diese Verfremdungstheorie, die das Theater...
Ja, der V-Effekt hatte auch bei ihm dann irgendwann ausgedient.
Die intellektuelle Überhöhung im Grunde dessen, was er gemacht hat, sondern wo es gewirkt hat, da hat es einfach durch klassisches Theater und durch die Emotionen gewirkt. Ich finde, die Stücke wirken immer noch. Also werden ja auch noch gespielt. Das Letzte, was ich gesehen habe, war, glaube ich, Der gute Mensch von Sechuan, mal in der Schaubühne vor ein paar Jahren. Das geht eigentlich immer noch. Der Zugang, jetzt würde ich mal, wir haben ja über Kids geredet, der Zugang für die Kids, denke ich, ist sowohl über diese großen Stücke wie Galilei.
Das haben wir in der Schule gelesen.
Ja, ich habe es gelesen, meine Schwestern haben es gelesen, viele haben es gelesen. Und andererseits über diese Lyrik, wobei ich sage, die Lyrik, die frühe Lyrik, das ist eigentlich mehr eine für Jungs als für Mädchen.
Aha, warum würden Sie das so sagen?
Naja, das hat man ja vorhin in
weil
dem O-Ton vielleicht gehört.
Monomane war in Sachen Frauen.
Das Monomanische, auch dieses Frauen-Verschlingende und ich nehme von Frauen das Beste und mache daraus was Schönes. Ja.
Könnte man sich heute dann aber wunderbar drüber streiten?
Ja, aber ich finde, jetzt Brecht in eine MeToo-Diskussion zu verwickeln, das würde mir jetzt doch nicht behagen.
Ich danke Ihnen herzlich, Matthias Greifrath. dass Sie hier waren. Ich bin Miriam Rossius und ja, weiter beste Unterhaltung mit unserem Programm.